Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchten wir eine neue Hörspielreihe besprechen, und zwar das Hörspiel Der grüne Fuchs aus der Reihe Die Pizzabande. Ich kannte Bücher dieser Serie aus meiner Kindheit, aus der Bücherei, Hörspiele selbst allerdings nicht, die habe ich erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört. Hallo Heike.
Hallo Marc. Bei mir war es ähnlich, die Hörspiele habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Ich erinnere mich dunkel, dass ich irgendwann mal Bücher gelesen habe, aber ich glaube, das war nicht wirklich in meiner Kindheit, sondern so, als ich irgendwann Kinderbücher nochmal neu entdeckt habe, so mit Anfang, Mitte 20, glaube ich. Also so richtige Kindheitserinnerungen an die Pizzabande habe ich nicht.
Woran ich mich noch erinnerte, als ich den Namen gelesen habe, war natürlich Walter mit TH und Schräubchen. Die beiden Namen, die waren mir immer noch präsent. Die Pizzabande sind vier Jugendliche. Zwei Jungs, die sind 13, zwei Mädchen, die sind 12, sind aber alle nicht miteinander verwandt. Sie gehen auf dieselbe Schule in Sommerberg, einer fiktiven Kleinstadt, so wie ich es verstanden habe, allerdings nicht in dieselbe Klasse. Interessant an der Serie fand ich, es gibt nicht wirklich einen Anführer. Und man kann den einzelnen Leuten auch nicht wirklich ganz spezifische Eigenschaften zuordnen, wie man es zum Beispiel von TKKG kennt, dass Tarzan Judo kann und Karl alles weiß. Die Pizzabande sind einfach vier Kinder, die sich getroffen haben, die sich angefreundet haben und die zusammen Abenteuer erleben und in kleinem Rahmen auch Kriminalfälle. Wir haben den schon angesprochenen Walter mit TH, der immer, wenn er sich vorstellt, darauf besteht, dass sein Name mit TH geschrieben wird. Er spielt gerne Gitarre. Wir haben Tommy Carotti, dessen Eltern eine Pizzeria haben. Das ist der Treffpunkt der Pizzabande, er gibt ihnen auch den Namen. Wobei, wenn ich die Hörspiele, die ich so gehört habe, Revue passieren lasse, essen sie meistens Nudeln. Wir haben Milli, Anna Obermeier, deren Eltern einen Bauernhof haben. Sie wird Milli genannt, weil sie gerne Milch trinkt und sie ist auch sehr tierlieb, hat einen Hund, eine Katze und ich glaube auch ein Pferd. Dann noch Schräubchen, die ihren Namen davon hat, dass sie seit frühester Kindheit in der Autowerkstatt ihres Vaters mit Schrauben spielt. Sie heißt in Wirklichkeit Stefanie Wagner. Die Fälle der Pizzabande sind eher klein, würde ich sagen, geht also eher in Richtung der Funkfüchse. Wir haben ja keine Morde oder großartige Drogendealer, wenn es auch einmal um Drogen geht. Es sind Dinge, die man wohl einfach so als Kind erleben könnte, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Die Pizzabande ist eine Buchserie aus den 80ern und den 90ern und wurde von verschiedenen Autoren geschrieben. Hörspiele gibt es insgesamt 15, interessanterweise in zwei Blöcken. Mitte der 80er hat Europa 7 Hörspiele herausgebracht. Ein paar Jahre später die Hörspielabteilung des Schneider-Buchverlags Schneiderton. Eine Folge haben beide vertont, ansonsten aber haben sie unterschiedliche Fälle gewählt. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in dem Querschnitt. Gefühlt würde ich sagen, die Europa-Hörspiele sind eher auf Abenteuer angelegt. Kriminalfälle kommen vor, spielen aber nur eine ganz kleine Rolle. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo die Pizzabande durch den Wald geht und den Wald aufräumt, Müll sammelt, weil die Eltern sagen, die heutigen Kinder tun nichts mehr und jammern nur. Und nach gefühlt einer halben Stunde finden sie 3 Giftfässer und dann ist der Fall auch schon rum. Bei Schneiderton ist die Auswahl eher auf Kriminalfälle angelegt. Das ist das, was ich auch gerne höre. Und die heutige Folge, Der grüne Fuchs, ist auch, wie ich finde, der am kriminaligsten Kriminalfall, wie ich es mal nennen würde. Es gibt in beiden Serien eine Erzählerin, die durchaus nicht wenig zu sagen hat. Generell ist es aber meines Erachtens so, dass die Serie nicht so sehr auf Szenentrennung achtet, sondern dass es mehr so ein Fließen einer Geschichte ist, wo die Erzählerin auch mal etwas beiträgt. Das kenne ich von TKKG zum Beispiel anders, wo ich ja immer den Eindruck habe, dass der Erzähler öfters das erzählt, was zum Beispiel in einem Kapitel passiert, was es jetzt nicht ins Hörspiel geschafft hat. Die Schneiderton-Version ist in den 2000ern nochmal neu aufgelegt worden, deswegen kann man die auch gut im Spotify-Stream hören. Was die Sprecher angeht, die Hauptsprecher, ich kannte sie nicht aus anderen Serien. Wer bekannt ist, ist, dass bei Europa gelegentlich mal Sprecher wie Oliver Rohrbeck eine Nebenrolle haben. Und auch bei Schneiderton gibt es den einen oder anderen in einer Nebenrolle, den man bestimmt kennt. Manu Lubowski spielt einmal einen Bully und auch die Synchronstimme von Simon aus der Fernsehserie Hey Dad, Pascal Breuer, ist einmal dabei. Ansonsten sind es aber Sprecher, die mir persönlich sonst in anderen Serien, die ich kenne, noch nicht begegnet sind.
Dann komme ich jetzt mal zu den speziellen Fakten der heutigen Folge. Wir haben uns ja für eine Schneiderton-Variante entschieden. Und zwar geht es um die Folge 5, Der grüne Fuchs oder Gänsehaut zum Nachtisch. Eine Besonderheit der Pizzabande ist, dass sie immer so komische Doppeltitel haben, wobei der nachgestellte Titel meistens ziemlich kryptisch ist. Hier musste ich auch ein bisschen überlegen, auf welche Szene sich dieser Alternativtitel eigentlich beziehen soll. Das werden wir dann später sehen, wenn wir zu der Szene kommen. Das Hörspiel ist 1989 erschienen. Das Buch hat diesmal Ursel Schäffler geschrieben. Es gibt ja wechselnde Autoren und das Buch ist ein Jahr früher rausgekommen. Das Cover ist im Comic-Stil gezeichnet. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Liegt vielleicht auch daran, dass das eigentliche Bild relativ klein nur dargestellt ist und außenrum ist ein riesengroßer roter Rahmen, auf dem dann der Titel steht und auch noch oben das Pizzabande-Logo abgebildet ist. Auf dem Cover sehen wir zwei männliche Jugendliche. Ich gehe mal davon aus, dass das Tommy und Nico sein sollen. Ein Episodenfreund würde ich ihn mal nennen, die auf dem Friedhof sich hinter einen Grabstein kauern und beobachten, wie drei Männer auf dem Friedhof irgendwas ausgraben. Einer der Männer hat prominent eine Sonnenbrille an. Das beschreibt ganz gut eine Szene aus dem Hörspiel mit dem Unterschied, dass es eigentlich in der Nacht stattfindet. Es müsste also dunkel sein, aber auf dem Cover sieht es aus, als wäre hier schönster Sonnenschein. Der Klappentext erzählt uns im Prinzip schon alles, was in dem Hörspiel vorkommt, ohne allerdings allzu viel zu spoilern. Es geht darum, dass ein Punkerpärchen in der Pizzeria von Tommys Eltern Radau macht. Außerdem beobachten Nico und Tommy, wie gesagt, dass auf dem Friedhof nachts irgendwas ausgegraben wird. Und dann gibt es auch noch einen Banküberfall. Also ganz viele Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht mal zusammenzuhängen scheinen. Aber wir werden dann schon sehen, wie das alles miteinander verwoben ist. Das Hörspiel dauert gute 45 Minuten. Die erzählte Zeit ist wieder ein bisschen schwer rauszufinden. Ich schätze mal wieder so ungefähr eine Woche. Aber da es hier keine sauberen Szenentrennungen gibt und manchmal ich das Gefühl habe, dass aus dem Buch was weggelassen wird und daher die Anschlüsse nicht so ganz stimmen, ist oft nicht ganz klar, an welchem genauen Tag wir uns eigentlich befinden. Das Hörspiel startet, wie das in Kinderserien nun mal so ist, mit dem Titellied. In beiden Versionen, sowohl bei Europa als auch bei Schneiderton, ist das Titellied, ich würde mal sagen, wenig sophisticated. Allerdings haben beide Ohrwurmqualitäten, setzen sich ziemlich stark in den Gehörgängen fest. Bei der Schneidertonversion habe ich zuerst einen Schreck gekriegt, weil der Text zwar von den Kindern gesungen wird, im Refrain gibt es dann aber eine Zeile, die nochmal wiederholt wird mit einer verstellten Stimme, die für mich klang wie ein Papagei. Und ich dachte mir, oh nee, ist da jetzt schon wieder so ein blöder Papagei dabei, der die ganze Zeit dazwischen krächzt. Ist nicht der Fall. Die Pizzabande hat wenig mit Tieren zu tun. Gelegentlich spielt der Hund von Millie mal mit, aber relativ dezent und es gibt zumindest keinen zwischenkrächzenden Papagei. Was die Autoren des Titelliedes geritten hat, diese komische, verstellte Stimmezeile da einzufügen, weiß ich bis heute nicht.
Die Geschichte beginnt mit Tommy und Walter. Wo sie genau hingehen, kommt nicht ganz raus. Auf jeden Fall reden sie darüber, dass in 2 Wochen Ferien sind und sie würden gerne einen riesigen Zeltausflug machen mit Übernachtungen und allem. Das wäre allerdings sehr teuer, die Verpflegung ohnehin und das Zelt alleine würde schon über 300 Mark kosten. So viel haben sie einfach nicht gespart. Dann wird umgeblendet und die Erzählerin tritt das erste Mal auf. Und nicht nur in dieser Folge bringt sie uns die 4 von der Pizzabande näher. Die Jungs und Mädchen werden vorgestellt mit Namen und Spitznamen. In der nächsten Szene sind wir dann in der Pizzeria. Es muss dann wohl Abend sein. Und es ist ein bisschen konfus da in der Pizzeria, denn die eigentliche Köchin, Mama Gina, ist beim Zahnarzt. Und der Vater und der Kellner sind scheinbar mit dem Kochen total überfordert. Zu einem Überfluss ist auch noch ein Ehepaar da, was Rubinhochzeit feiert. Da müssen sie eine Torte herstellen. Alles Hektik und sie fühlen sich total überfordert. Da ist ganz gut, dass Sträubchen vorbeikommt. Sie wollte eigentlich nur ihren Fotoapparat abholen, den sie da vergessen hat. Aber sie hilft dann in der Pizzeria, kann zumindest die Getränke bringen und ein bisschen bedienen. Das hat sie schon öfters gemacht. Schräubchen macht Fotos von den beiden, die Hochzeitstag feiern. Im Hintergrund wird erzählt, ist ein Mann, der eine Sonnenbrille aufhat und sich eine Zeitung vors Gesicht hält. Er will scheinbar nicht fotografiert werden. Nicht weiter auffällig, ich will auch nicht einfach so fotografiert werden. Von daher, das passt schon. Der Mann geht dann, vergisst aber seine Sonnenbrille, Schräubchen rennt hinterher und gibt sie ihm. Dann kommen die von dir angesprochenen Rüpel ins Restaurant, sind ziemlich laut, knallen sich an den Tisch, haben eine Ratte dabei, die sie freilaufen lassen und brüllen durch den Saal, dass sie endlich bedient werden wollen. Sie wollen eine Pizza, zackig, zackig. Die Frau spricht den Typ an, er heißt Nisse, das wird später noch relevant, und er hat grüne Haarsträhnen. Der Vater allerdings bleibt gefährlich ruhig. Er bittet sie nur, fordert sie auf, sie sollen gehen, er würde es nur einmal sagen. Und die zwei trollen sich dann, nicht ohne noch die Pizzeria zu beleidigen, hier gäbe es ohnehin nichts Feines zu essen.
Wir blenden um zu TH nach Hause, der ist gerade in einem Konflikt mit seinem Vater. TH wohnt alleine mit seinem Vater zu Hause. Ich bin nicht sicher, ob die Eltern geschieden sind oder ob die Mutter schon gestorben ist. Jedenfalls geht es darum, dass es im Haus so unordentlich ist, dass die Putzfrau zu streiken droht. Und TH soll doch gefälligst mal sein Zimmer aufräumen. Der Vater will auch mitmachen und sich um andere Räumlichkeiten kümmern, die wohl auch entsprechend chaotisch aussehen. Und es fällt der Satz, man sammelt ja viel zu viel Kram an, den man eigentlich gar nicht braucht. Und da kommt TH eine Idee. Moment mal, dieser ganze Kram, den wir nicht mehr brauchen, den muss man ja auch nicht wegschmeißen, den könnte man doch auf dem Flohmarkt verkaufen. Und damit schlägt man dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit den Einnahmen könnten wir uns ja dann vielleicht doch dieses Zelt leisten und in den Sommerferien dann einen Ausflug machen. Praktischerweise findet auf dem Schulhof jeden Samstag ein Flohmarkt statt. Und so muss TH diesen Plan nur seinen Pizzabande-Kollegen noch nahebringen. Tommy ist erstmal nicht so begeistert, an einem Samstag freiwillig so früh aufstehen. Aber irgendwie scheinen sie ihn dann doch überredet zu haben. Am nächsten Samstag finden sie sich jedenfalls auf dem Schulhof wieder und bauen da ihren Stand auf. Dann gibt es kurz erstmal Ärger mit zwei komischen Typen, die meinen, sie müssten rumstänkern. Hey, das hier ist unser Platz. Da waren wir letztes Jahr schon, wo ich mich auch gefragt habe, wenn dieser Flohmarkt jede Woche stattfindet und die letztes Jahr mal auf diesem speziellen Platz waren, daraus lässt sich meines Erachtens jetzt noch kein Gewohnheitsrecht ableiten. Aber der Konflikt löst sich irgendwie auf. Die trollen sich, suchen sich dann doch einen anderen Platz. Und die Pizzabande kann ihre Waren jetzt präsentieren. Bei der Pizzabande gibt es altes Spielzeug, Comichefte, Aufkleber. Milli hat einige Holzeimer und Milchkannen vom Hof ihrer Eltern mitgebracht. Alles wurde transportiert in einem alten Handwagen. Aber das Geschäft läuft zumindest am Anfang erstmal schleppend an. Die Krawalltypen, die sich jetzt irgendwie einen anderen Platz gesucht haben, der aber offenbar nicht so weit weg ist, also durchaus noch in Sichtweite, die haben Elektronik im Angebot, Radios, Fotoapparate, Tonbandkassetten und so ein Kram. Im Laufe des Vormittags verkauft die Pizzabande nur ein paar alte Spielzeugautos. Die Einnahmen sind noch sehr schmal. Aber dann taucht ein älteres Ehepaar auf, das sich für die Holzeimer interessiert, um sie als Terrassendeko aufzustellen. Es gibt dann einiges an Verhandlungen. Das Ehepaar will den ganzen Krempel auf einmal kaufen und auch noch den alten Handwagen dazu. Und Milli sagt, ja, der steht bei uns sowieso nur im Schuppen rum. Wenn die den mitnehmen, wunderbar, wir sind froh, wenn wir ihn los sind. Man einigt sich auf einen Kaufpreis für den ganzen Krempel, sage ich mal, von 99 Mark. Als dieser Betrag fällt, sind jetzt aber auch die Krawallos von nebenan wieder auf dem Posten, werden neidisch, dass die Kinder hier so viel Geld machen. Und randalieren mal kurz in der Gegend rum, schmeißen den Stand um. Alles, was sonst noch feilgeboten wird, alte T-Shirts von TH und so weiter, landet alles im Dreck. Und lachend machen sich die beiden dann wieder auf den Weg. Ja, mal gucken, was ihr jetzt noch verkauft. Schräubchen hat aber die zündende Idee und wird hier zum Verkaufsgenie, bietet einfach alles zum halben Preis an, zwei T-Shirts zum Preis von einem. Wenn sie einmal in die Waschmaschine kommen, sind sie wieder wie neu. Und bis zum Mittag ist dann tatsächlich alles verkauft. Und die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 270 Mark. zusammen mit dem gesparten Taschengeld, ein bisschen was hat ja jedes der Kinder doch auf dem Sparbuch, müsste das jetzt eigentlich für das Zelt reichen.
Als letzte Handlung auf dem Flohmarkt möchte Walter aber noch eine Postkarte kaufen, die er an einem anderen Stand gesehen hat. Ihm gefällt die Briefmarke besonders gut. Auch da wird gehandelt und man einigt sich dann auf den barbarischen Preis von 70 Pfennig. Der Tag war anstrengend. Es ist ja immer noch Samstag. Schräubchen bekommt die Einnahmen und soll sie gut verwahren. Und sie ist aber sehr müde, geht früh zu Bett. Nicht ohne ihrem Lieblingsteddy, das wird extra erzählt, Gorgonzola heißt er, einzuschärfen. Er muss auf diesen Geldbetrag aufpassen. So wie ich es verstanden habe, setzt sie ihn auf so eine Art Geldkassette drauf. Bevor sie schlafen gehen kann, gibt es draußen noch ein bisschen Krawall. Zwei Katzen streiten sich, miauen, springen über das Vordach. Schräubchen nimmt einen Eimer mit kaltem Wasser, kippt den Tieren über den Kopf und dann ist Ruhe. Dann stellt sie noch ganz müde ihren Wecker für den nächsten Tag, also Sonntag. Scheinbar will sie auch nicht ausschlafen und schläft ein. Dann kommt die Erzählerin, denn jetzt passiert ein Verbrechen. Sie erzählt uns, dass eine dunkle Gestalt über das Vordach, deswegen wurden auch die Katzen erwähnt, und den Baum in Schräubchens Zimmer einbricht, ganz leise herumschleicht, den Radiowecker stiehlt, die Kamera stiehlt und auch der Teddy kann leider nicht verhindern, dass die Kassette mit den Einnahmen vom Flohmarkt mitgenommen werden. So leise wie er gekommen ist, haut er auch wieder ab und Schräubchen hat nichts gemerkt. Erst am nächsten Morgen, als sie irgendwann aufwacht und erschrocken feststellt, dass sie verschlafen hat, wird ihr klar, da muss irgendwas passiert sein und sie sieht, was fehlt. Später gibt es dann Brainstorming mit ihren drei Freunden. Hier ist es jetzt zeitlich so, dass ich vermute, etwas aus dem Buch fehlt. Wir haben das Buch hier jetzt leider nicht in die Hand bekommen können. Insofern sind das jetzt alles nur Vermutungen. Denn es wird davon gesprochen, dass Schräubchen ihren Freunden in der Schule davon erzählt. Aber es müsste doch jetzt eigentlich Sonntag sein. Insofern ist es jetzt hier ein bisschen unklar, ist an diesem Sonntag noch was passiert? War der Flohmarkt vielleicht auch erst sonntags und sie haben es nur fürs Hörspiel auf Samstag gemacht? Auf jeden Fall gibt es jetzt Brainstorming und die Kinder überlegen, wer könnte das denn gewesen sein? Naja, zwei Verdächtige haben sie. Zum einen könnte es vielleicht der Typ sein, der seine 99 Mark wieder will und die ganzen Holzsachen umsonst. Aber das glauben die anderen nicht wirklich, weil woher soll der wissen, wo sie wohnen? Vielleicht waren es aber auch die zwei Krawalltypen, die den Stand umgeworfen haben. Die haben ja auch Elektrozeug, was sie verkaufen. Das würde dann vielleicht auch erklären, warum sie Kamera und Wecker und so weiter mitgenommen haben. Die werden sie vielleicht eventuell nochmal verkaufen. Auf jeden Fall ist das jetzt der erste Ansatzpunkt. Das finden die Kinder verdächtiger. Und deswegen wollen sie versuchen herauszufinden, wer die beiden waren. Glücklicherweise muss man sich bei dem Flohmarkt beim Hausmeister anmelden, der dann einen Stand zuteilt. Und deswegen wollen sie den Hausmeister fragen, wer hat denn den Stand neben uns gehabt?
Die Pizzabande macht sich also auf zum Hausmeister. Der ist erstmal nicht begeistert. Ich glaube nicht mal, dass es ihm hier irgendwie um Datenschutz geht. Der hat einfach keinen Bock, sich damit zu befassen. Der ganze Flohmarkt ist ihm sowieso schon zu viel Arbeit. Aber er lässt sich dann schließlich und endlich überreden, nachzugucken, wer diesen Stand neben der Pizzabande jetzt belegt hatte. Und rückt die Namen raus, Hans und Thomas Wind, die wohnen in der Bäckerstraße 5. Und als sie diese Adresse erfahren, sagen TH und Tommy, das ist doch ganz um die Ecke, wo unser neuer Mitschüler Nico wohnt. Lass uns doch da mal vorbeigehen und den mit einspannen. Und jetzt kommt ein merkwürdiger Plan, von dem ich nicht so genau weiß, wo der eigentlich hinführen soll. Die Pizzabande sucht also jetzt diesen neuen Mitschüler Nico auf und der soll jetzt als Kundschafter vorgeschickt werden. Sie kaufen einen Blumenstrauß, den Nico an der Adresse Bäckerstraße 5 an eine Katharina Wind, die es hoffentlich nicht gibt, übergeben soll. Zu welchem Zweck und warum, habe ich nicht wirklich verstanden.
Ich musste das auch ein paar Mal hören und ein bisschen drüber nachdenken. Ich kann es mir nur so erklären, wenn die Bäckerstraße 5 ein vielleicht alleinstehendes Haus ist, wo nur diese Familie Wind wohnt, wo man also, wenn man klingelt, davon ausgehen kann, einer von den Winds kommt an die Tür, dass Nico dann mit seinem Blumenstrauß dahin geschickt wird, den kennen die Winds ja hoffentlich nicht. Die Pizzabande hat sich irgendwo in der Nähe versteckt, hält den Hauseingang im Blick Und wenn dann die Tür aufgemacht wird, sehen sie vielleicht einen von den beiden Pöblern von dem Nachbarstand und dann wissen sie, aha, das sind wirklich die. Falls das jetzt aber zum Beispiel ein Mietshaus ist oder ein Mehrfamilienhaus und man zuerst in ein Treppenhaus reinkommt und dann in den zweiten Stock gehen müsste, dann klappt das natürlich alles nicht. Der Plan ist seltsam, das muss ich zugeben, ja.
Das heißt aber, dass die Pizzabande der Informationen, die sie vom Hausmeister bekommen hat, nicht traut. Naja, jedenfalls schlägt der Plan sowieso fehl. Nico geht mit seinem Blumenstrauß zur Bäckerstraße 5 und klingelt da. Es macht aber keiner auf. Und das, obwohl die Pizzabande, die sich in Sichtweite irgendwo hinterm Kiosk versteckt hat, gesehen hat, dass eine Bewegung hinterm Fenster im ersten Stock war. Es war also sehr wohl jemand da, aber der hat nicht aufgemacht. Sehr verdächtig. Jetzt fällt aber plötzlich ein neuer Plan vom Himmel. Um 17 Uhr gibt es im Jugendzentrum nämlich ein Popkonzert. Da will die Pizzabande jetzt hin, in der Hoffnung, dass die Winds da auftauchen, weil die halt auf diese Musik stehen. Und dann bestünde die Möglichkeit, dass sie im Jugendzentrum mit Geld um sich werfen, weil sie ja jetzt gerade zu Reichtümern gekommen sind, wenn sie für den Einbruch bei Schräubchen verantwortlich sind. Und das könnte man dann ja beobachten. Man verabredet sich also für 17 Uhr im Jugendzentrum.
Auch Nico kommt mit, aber es ist alles sehr laut und die Pizzabande hat eigentlich keine große Lust, da reinzugehen. Dann sehen sie aber plötzlich einen von den beiden Krawalltypen vom Nachbarstand. Und jetzt glauben sie plötzlich, ohne eine neue Information zu haben, das ist einer von den Winds, also das, was sie vorher mit dem Blumenstrauß rausfinden wollen. Das glauben sie jetzt einfach mal. Und ganz erstaunlich, Nico kennt den Typ auch. Es wäre also ziemlich blöde gewesen, wenn der wirklich an der Tür geklingelt hätte und der Wind hätte aufgemacht. Vielleicht hat er deshalb nicht aufgemacht, wenn er zu Hause war, weil er wusste, ah, das ist dieser Nico, weil die Winds haben nämlich zusammen mit ihrer Gruppe, die nennt sich die Grünen Tiger, die haben grüne Haarsträhnen, die verprügeln nämlich Leute und ziehen sie ab. Und sie haben auch Nico mal verprügelt, weil er ihnen das Zigarettengeld nicht geben wollte, mit dem sein Vater oder seine Mutter ihn weggeschickt hat, eben Zigaretten zu holen. Auch dieser Plan schlägt also in dem Sinne fehl, weil sie jetzt nicht sehen, ob die irgendwie mit Geld um sich schmeißen. Und so langsam kriegen sie auch Muffensausen, denn es gibt jetzt 7 grüne Tiger, aber nur quasi 5 Pizzabande und die sind auch noch deutlich jünger. Insofern, und das ist sprachlich ganz gut gemacht, das hört man den Kindern an, dass sie jetzt so ein bisschen Angst haben und zu einem geordneten Rückzug blasen.
Die Erzählerin lässt durchblicken, dass die Pizzabande, wäre sie noch länger geblieben, im Jugendzentrum durchaus noch was anderes hätte erfahren können. In einem Nebenzimmer findet nämlich jetzt ein konspiratives Billardspiel statt. Ein gewisser Rusty und ein gewisser Fuchs belauern sich nämlich gegenseitig, die scheinen sich nicht wirklich zu kennen, aber der Fuchs will wohl was von dem Rusty. Und das Gespräch tastet sich so ganz langsam vor und irgendwann kommt raus, der Fuchs braucht einen gefälschten Pass und ist der Meinung, dass Rusty einen kennt, der ihm den vermitteln könnte. Sie werden sich dann auch irgendwann einig, dass Rusty mal seinen Kumpel anruft, wenn das Geld stimmt. Und außerdem fragt der Fuchs auch noch nach, ob Rusty vielleicht auch noch 2 Typen kennt, die den Mund halten können und ganz gut mit Schaufel und Spaten umgehen können. Es wären so ungefähr 1000 Mark für 2 Stunden Arbeit drin. Es geht aber nicht darum, eine Leiche verschwinden zu lassen, er will was ausgraben. Außerdem merkt Rusty auch noch an, dass der Fuchs ein bisschen auffällig aussieht. Er ist nämlich ziemlich altmodisch gekleidet und sein Haarschnitt entspricht auch nicht mehr der gängigen Mode, was darauf hindeutet, dass der möglicherweise die letzten Jahre an einem Ort verbracht hat, wo Mode nicht unbedingt so im Vordergrund stand.
Mich hat die Szene ganz frappant erinnert an Captain Blitz. Es gibt ja bei Captain Blitz in der Regel keine Gangster-Szenen, außer in zum Beispiel der Folge Feuerteufel vom Hexenmoor oder auch die blühenden Diamanten, wo ein Verbrecher Selbstgespräche führt und seine Diamanten ganz toll findet. Und ungefähr so war auch hier die Sprechweise, so ein bisschen langsam, so wie du geschrieben hast, dass man sich herantastet und nicht so direkt sagt, was Sache ist. Also das ist ganz klar Captain Blitz. Wir blenden jetzt aber um von den wahrscheinlichen Ganoven hin zu dem Gegenteil, zur Polizei. Bei der Pizzabande gibt es in der Regel auch Polizeiszenen. Sie kennen auch einen der Kommissare, Kommissar Mauser und sein Kollege. Die sind im Polizeipräsidium, Schrägstrich Revier. Und Mauser kommt von einer längeren Reise zurück und erfährt jetzt plötzlich, ein Verbrecher sei nicht mehr von seinem Hafturlaub zurückgekehrt. Der Fuchs sei ausgebrochen. Und den Namen kennen wir ja von der Szene vorne dran. Mauser fällt aus allen Wolken, denn er kann nicht verstehen, wie man einem so gefährlichen Mann wie dem Fuchs Freigang geben kann, denn die Juwelenbeute sei ja immer noch verschwunden. Dann kommt ein Einsatzbefehl und sie müssen zu einem Schmuckdiebstahl, was meines Erachtens aber nichts mit dem Fall der Pizzabande bzw. dem Hörspiel zu tun hat, sondern nur dazu dient, dass man die Szene jetzt hier beenden kann, dass wir nämlich dann umblenden zur Pizzabande. Die hat den Tag am Badesee verbracht, will jetzt aber am Abend auch mal bei der Polizei nachfragen, denn natürlich haben Schräubchens Eltern Anzeige erstattet wegen des Einbruchs. Da war auch die Spurensicherung da, die haben Fingerabdrücke genommen und alles. Und die Pizzabande möchte jetzt mal nachfragen, ob schon irgendwelche Erkenntnisse vorliegen. Mauser ist aber ziemlich ungehalten. Ich habe so den Eindruck, er möchte sich mit diesem Kindergram da nicht abgeben. Einbruch in ein Zimmer, 300 Mark gestohlen. Er hat doch viel wichtigere Fälle. Und dann kommt wieder eine Meldung und die Polizisten müssen wegrennen, denn in der Stadt, in einem Hotel, hat man möglicherweise den Fuchs gesehen und vielleicht können sie den dann schnappen. Die Szene hier dient jetzt dazu, dass auch die Pizzabande von dem Namen Fuchs erfährt und Schräubchen erinnert sich an einen Zeitungsbericht, den sie gelesen hat vor, ich glaube, 2 Jahren, dass es da einen Einbruch gegeben hat in ein Juweliergeschäft und eine wertvolle Diebesbeute immer noch verschwunden ist. Es waren 2 Räuber. Einer ist innerhalb des Raubes oder später, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, gestorben. Und während der Beerdigung war auch der Fuchs zugegen. Und da hat die Polizei ihn geschnappt und dann ist er in den Knast gekommen. Und da hat man wohl, wie du gemeint hast, nicht so sehr auf Mode geachtet.
In der Zwischenzeit hat TH seinen Zufallsfund vom Flohmarkt, diese kitschige Postkarte, zu einem Briefmarkenhändler getragen. Zu Herrn Zackenzahn und der beglückwünscht ihn zu seinem Fund. Die Briefmarke, die auf dieser kitschigen Postkarte draufklebt, ist nämlich ein dunkelgrüner bayerischer Kreuzer. Dazu habe ich jetzt nicht wirklich eine Entsprechung gefunden in der Realität, aber ich habe jetzt auch nicht endlos mich wieder in Briefmarkenkatalogen vergraben. Diese Briefmarke gibt Zackenzahn jedenfalls mit einem Katalogpreis von 450 Mark an. Wir erinnern uns, TH hat die Postkarte für 70 Pfennig gekauft. Das ist eine ziemlich gute Rendite. Zackenzahn wiegelt jetzt aber ab. Im Laden wirst du nie den Katalogpreis kriegen. Ich könnte dir maximal 250 Mark dafür zahlen. Wäre zwar immer noch ein guter Reibach, den TH da macht, aber erstmal ist er ein bisschen enttäuscht, sodass Herr Zackenzahn einlenkt und sagt, naja gut, ich kann mich mal umhören, vielleicht finde ich einen Sammler, der mehr zahlen wird. Komm einfach morgen nochmal wieder. Am nächsten Tag hat der Briefmarkenhändler tatsächlich einen Sammler aufgetan, der 300 Mark zahlen würde. TH ist sehr erfreut, nimmt das Geld entgegen und lässt die Briefmarke da. Ich habe mich jetzt gefragt, ob Herr Zackenzahn nur von Luft und Liebe lebt oder ob er an diesem Geschäft, das er vermittelt hat, da auch noch ein bisschen Provision verdient. Weil wenn der Sammler 300 Mark zahlt, Zackenzahn jetzt praktisch nur diesen Kauf vermittelt und selber nichts davon hat, dann wird sein Briefmarkenladen irgendwann demnächst mal pleite gehen, schätze ich. TH möchte seine Freude über diesen unerwarteten Gewinn jetzt natürlich mit der Pizzabande teilen, aber auf die Schnelle ist nur Schräubchen aufzutreiben. Und die hat für Briefmarkensammeln, glaube ich, nicht so viel übrig. Die erinnert mich in ihrer Ausdrucksweise hier an Delphin aus der Briefmarkenfolge von den Funkfüchsen. Wie kann man für ein paar winzige, bedruckte Fätzchen denn so viel Geld ausgeben? Ungefähr so drückt sie sich hier auch aus. Nichtsdestotrotz wollen TH und Schräubchen das viele Geld jetzt sofort auf die Bank bringen. Nicht, dass sie wieder so eine Pleite erleben wie mit der Flohmarktkasse. Aber auf dem Weg zur Bank werden sie fast von einem verrückten Motorradfahrer über den Haufen genietet. Als sie dann um die Ecke biegen, stehen vor der Bank Streifenwagen mit Blaulicht. Sie treffen auf Kommissar Mauser und seinen Assistenten Moll und sie erfahren, es hat gerade eben auch noch einen Bankraub gegeben. Zufälligerweise war Herr Laub, das ist der Ehemann von dem Ehepaar, das in der Anfangsszene Rubin-Hochzeit in der Pizzeria gefeiert hat. Insofern kann man hier eine Nebenfigur nochmal wiederverwerten. Dieser Herr Laub war in der Bank, er ist also Zeuge des Bankraubs und er sagt aus, der Bankräuber habe die ganze Zeit rumgebrüllt, jetzt aber Geld einpacken, aber ein bisschen zackig. Außerdem war er wohl vermummt, sodass die Überwachungskameras nicht viel bringen werden. Aber Herr Laub hat ausgesagt, zwischen der Mütze und dem Hals habe eine grüne Strähne hervorgelugt. TH und Schräubchen können jetzt noch ergänzen, wenn das der Motorradfahrer war, der uns da fast über den Haufen gefahren hat, dann hatte der eine schwarze Honda, grüne Klamotten, einen roten Helm und das Kennzeichen haben sie sich auch gemerkt, jedenfalls so ungefähr. Es muss wohl München EN 126 oder 129 gewesen sein.
Währenddessen oder ein bisschen später ist Tommy bei seinem Klassenkameraden Nico. Am Folgetag wird nämlich eine Mathearbeit geschrieben. Tommy muss noch üben und Nico ist gut in Mathe, er kann ihm dabei helfen. Während dem ganzen Üben vergessen sie ein bisschen die Zeit und kurz vor 10 ist Nico ganz erschrocken, denn eigentlich sollte er seine Schwester vom Bahnhof abholen. Und damit sie das jetzt noch schaffen, gibt es nur eine Möglichkeit, sie müssen die Abkürzung über den dunklen Friedhof nehmen. Und das ist wohl jetzt die Referenz an den zweiten Teil des Titels, Gänsehau zum Nachtisch, denn eigentlich wollten sie auch noch Nachtisch essen, den müssen sie jetzt aber stehen lassen und stattdessen kriegen sie den Nachtisch auf dem Friedhof. Denn sie beobachten aus der Ferne drei Männer, die an einem Grab hantieren, die scheinen etwas auszugraben. Die Kinder sind natürlich neugierig, schleichen sich näher ran und es gibt eine Möglichkeit, noch näher ranzukommen. Dazu müssen sie allerdings in eine Gruft reingehen und dort gibt es ein kleines Fenster und wenn sie aus dem herausschauen, dann sitzen sie quasi in der ersten Reihe und können alles genau sehen und vor allem auch belauschen. Wir als Hörer wissen von der Stimme her, der Chef dieser drei Leute, die da rumgraben, beziehungsweise graben tun nur zwei, das ist der Mann, der sich der Fuchs nennt, der im Billardsaal einen falschen Ausweis gekauft hat. Schlussendlich sind sie fertig, es ist alles soweit ausgegraben, der Sarg ist freigelegt und der Fuchs schickt jetzt die beiden Männer weg, er will hier alleine was tun. Die sind ganz zufrieden, gehen Bier trinken, stolpern noch so ein bisschen, stößen den schweren Grabstein oder das Kreuz um und dummerweise fällt dann die Tür zur Gruft zu und Tommy und Nico sind jetzt eingesperrt. Sie machen sich jetzt hier natürlich nicht bemerkbar, denn wer weiß, was die Ganoven machen würden, wenn sie wüssten, dass da jemand ihnen zugehört hat. Am nächsten Tag in der Mathearbeit vermissen natürlich alle jetzt die beiden Kinder. Und auch Nikos Schwester ist etwas verwundert, denn ihr Bruder hat sie ja nicht abgeholt und er war auch nicht zu Hause. Und so langsam herrscht Alarmstimmung. Was ist denn hier so passiert?
Die restliche Pizzabande setzt sich jetzt auf die Spur und will natürlich rausfinden, wo Tommy und Nico geblieben sind. Sie nehmen die Spur da auf, wo sie offenbar zuletzt waren, bei Nico zu Hause. Jana hat ja schon gesagt, sie müssen gestern Abend hier gewesen sein. Komischerweise steht aber der Nachtisch noch da. Völlig untypisch für Tommy. Also gehen sie einfach mal den Weg ab von der Wohnung zum Bahnhof, denn Nico hätte ja seine Schwester vom Bahnhof abholen sollen. Da finden sie aber nichts. Sie sind schon dreimal hin und her gelaufen. Dann fällt Jana ein, Moment, wenn wir spät dran sind, nehmen wir gerne auch mal die Abkürzung über den Friedhof. Das halten sie für unwahrscheinlich, weil gestern Abend, 22 Uhr, war es ja doch schon dunkel und da über den Friedhof. Aber andere Idee haben sie nicht. Also gehen sie auch mal über den Friedhof. Dort fällt ihnen ein frisches Grab auf, aber komplett ohne Blumenschmuck. Und dann hören sie auch schon Hilferufe von Nico aus der Gruft. Sie versuchen ihn zu befreien, aber anscheinend ist dadurch, dass das Grabkreuz da gegen die Tür gefallen ist, irgendwas im Schloss verbogen. Es ist wohl nicht so einfach, die beiden zu befreien. Der Friedhofswärter kann nicht helfen und sie müssen erstmal einen Schlosser kommen lassen. Währenddessen findet im Polizeipräsidium eine Gegenüberstellung von dem Bankraubzeugen Herrn Laub mit sämtlichen grünen Tigern der Stadt statt. Herr Laub hat ja diese grüne Haarsträhne unter der Mütze herlugen sehen und deshalb werden jetzt diese ganzen Punker, die diese grünen Haarsträhnen spazieren, tragen, alle mal befragt. Wegen der Maskierung kann Herr Laub nicht wirklich jemanden identifizieren, aber dieser Nisse, der jetzt nochmal auftaucht, der Krawallbruder aus der ersten Szene, der seine Ratte in der Pizzeria freigelassen hat, der hat zumindest kein Alibi. Deshalb wird er jetzt erst in Untersuchungshaft belassen. Das kam mir jetzt ein bisschen hart vor, weil der einzige Verdachtsmoment, der gegen ihn besteht, ist die grüne Haarsträhne. Und da gibt es ja noch mindestens 7 andere Leute, die ähnlich verdächtig sind. Und dass die alle ein hieb- und stichfestes Alibi haben, kann ich mir nicht vorstellen. Und ob man jetzt 7 Leute einfach mal aufgrund dieser dünnen Verdachtslage in Untersuchungshaft nehmen kann, aber sei es drum. Kommissar Mauser kriegt jetzt einen Anruf auf der Polizeiwache, dass auf dem Friedhof was los ist. Nachts soll im Grab von Harry Salzmann, dem Komplizen des Fuchses, gegraben worden sein. Und außerdem sind hier Kinder von der Pizzabande in der Gruft eingesperrt. Das alles erfordert seine sofortige Anwesenheit auf dem Friedhof. Und dort werden jetzt die verschiedenen Fäden der verschiedenen Fälle so langsam mal zusammengeführt. Tommy und Nico können nämlich erzählen, naja gut, die Typen, die sie da beim Graben beobachtet haben, richtig beschreiben können sie die nicht. Es war schließlich total dunkel. Aber in der Nähe des Grabs wird eine Sonnenbrille gefunden. Der Chef, der die beiden Gräber gestern beaufsichtigt hat, hat ja eine Sonnenbrille getragen. Und die kommt Schräubchen jetzt bekannt vor. Das ist nämlich just die Sonnenbrille, die sie dem Typen in der Anfangsszene hinterhergetragen hat. Der Typ, der im Hintergrund der Rubin-Hochzeit nicht fotografiert werden wollte. Insofern braucht es jetzt gar keine Beschreibung von Nico und Tommy, denn Schräubchen hat ja ein Foto. Zufälligerweise ist er, bevor er sich hinter seiner Zeitung verstecken konnte, ja doch auf einem Bild drauf gewesen. Und glücklicherweise befindet sich der Film im Fotogeschäft zum Entwickeln. Wenn das nämlich nicht so gewesen wäre, wäre er ja geklaut worden zusammen mit der Kamera von Schräubchen. Der Kommissar schaltet jetzt sofort und sagt, diesen Film muss ich auf jeden Fall sehen. Dieses Bild ist enorm wichtig, schafft mir diese Abzüge her.
In der letzten Szene wird dann alles aufgelöst, ein Teil davon in echter Handlung, ein Teil auch über die Erzählerin. Die Szene ist, wie ich finde, ein wenig verworren, deswegen erzähle ich sie jetzt nicht so, wie es in der Reihenfolge passiert, sondern nur, was an den Informationen wirklich rauskommt. Die Fotos vom Fotoladen helfen, sie zeigen den Fuchs, so wie ich es verstanden habe, ohne Perücke, ohne grüne Haarsträhne, denn das ist ein Kennzeichen des grünen Fuchs. Er macht gerne Maske. Mit diesem Bild kann die Polizei jetzt eine bessere Fahndung einleiten als mit wahrscheinlich alten Bildern aus dem Gefängnis. Und sie finden heraus, dass der Fuchs in einem Hotelzimmer gewohnt hat. Und dort findet man auch die Diebesbeute, nämlich Fotoapparat, das Geld und auch den Radiowecker. Es ist also jetzt klar, der Fuchs ist eingebrochen. Und niemand wollte die Flohmarktkasse haben, was ja der ursprüngliche Verdacht der Pizzabande gewesen ist, sondern es ging einzig und allein um den Fotoapparat. Der Fuchs wollte verhindern, dass jemand ein aktuelles Bild von ihm in die Hand bekommt. Klar wird dann auch, als nochmal darüber geredet wird, dass der Bankräuber immer zackig gesagt hat. Da erinnern sich nämlich die Pizzabande, Moment mal, das hat doch dieser Nisse auch gesagt im Restaurant. Allerdings hat der mittlerweile ein Alibi, er hat sich nämlich jetzt erinnert, dass er beim Zahnarzt war, das wurde bestätigt und dann wird klar, aha, der Fuchs war auch derjenige, der den Bankraub begangen hat, denn er war ja derjenige am Grab, dort hat er auch immer zackig, zackig gesagt und das hat ja auch der Bankräuber gesagt. Das heißt, diese ganze Sache mit grüner Haarsträhne unter der Mütze und zackig sagen, das war eine falsche Fährte, die der Fuchs gelegt hat. Und auf die Idee ist er wohl gekommen, als er in der ersten Szene in der Pizzeria das Krawall-Punker-Pärchen belauscht hat, hat er sich gedacht, den schiebe ich das in die Schuhe. Ein paar Tage später kommt dann Mauser zur Pizzabande und hat gute Nachrichten, denn nicht nur hat die Pizzabande ja das Geld von dem Briefmarkenverkauf von Walter, sondern sie bekommen auch die Flohmarktkasse zurück, den Fotoapparat und auch den Radiowecker und die Bank hat auch noch eine Belohnung ausgesetzt, das heißt, dem Zeltausflug steht nichts mehr im Wege. Den Fuchs haben sie auch können fassen, denn neben der Fahndung, die ja das Hotel herausgebracht hat, hat auch ein Reisebüro sich gemeldet. Jemand mit diesem Aussehen hätte eine Fahrkarte nach Amsterdam gekauft und im Zug nach Amsterdam konnte man auch den Fuchs verhaften. Das heißt, jetzt ist er wieder im Knast und auch die Juwelenbeute hat man jetzt wieder. Und damit endet die Geschichte.
Für mich sind in dieser Story ein paar Fragen offen geblieben. Die erste davon ist, warum muss der 13-jährige Nico, das ist ein Schulkamerad von Tommy und TH, also gehe ich davon aus, dass er ebenfalls 13 ist, seine ältere Schwester, die auf die Berufsschule geht, also ja, vielleicht noch nicht volljährig ist, aber auf jeden Fall älter als er, mitten in der Nacht vom Bahnhof abholen. Als nächstes habe ich mich gefragt, warum der Fuchs jetzt eigentlich noch den Bankraub begeht. Eigentlich hätte er doch seine alte Beute aus dem Juwelenraub ausbuddeln können und dann hätte er doch ausgesorgt gehabt, oder?
Erklärt wird es nicht, das ist richtig. Und es gibt ja auch noch diesen komischen Schmuckdiebstahl, der auch einfach so reingeworfen wird. Ob der was mit dem Fuchs zu tun hat, weiß ich nicht. Den Bankraub, könnte ich mir vorstellen, hat er einfach gemacht, um ein bisschen Bargeld zu haben, um die erste Zeit zu überbrücken, bis er die Juwelenbeute beim Hehler zu Geld gemacht hat. Immerhin muss er ja den falschen Ausweis bezahlen und das wird schon ein bisschen was kosten. Und sein Geld hat vielleicht dann nur gereicht für ein Hotelzimmer und um den Rasti überhaupt erstmal zu bezahlen.
Was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum dieser Schnappschuss von der Rubin-Hochzeit, der den Fuchs im Hintergrund zeigt, jetzt so ein Gamechanger sein soll. Dass der Fuchs mit Perücken arbeitet, scheint ja wohl bekannt zu sein. Und so wie ich das verstanden habe, hat er zwischen diesem Foto in der Pizzeria und dem Bankraub sein Aussehen sowieso schon wieder verändert. Unter anderem auf Anraten von Rusty. Du siehst ein bisschen altmodisch aus, mach dir mal eine neue Frisur. Insofern weiß ich gar nicht, ob dieses neue, in Anführungszeichen, Fahndungsfoto jetzt wirklich so einen Unterschied macht. Als sie ihn verhaftet und eingeknastet haben vor 2 Jahren, werden sie ein Foto von ihm gemacht haben. Und so wahnsinnig wird sich der Fuchs in den 2 Jahren nicht verändert haben. Also dieser Dreh, dass dieses Foto jetzt wirklich den ganzen Fall löst, ist mir nicht wirklich klar.
Also die einzige spekulative Erklärung, die ich dazu habe, ist, dass die Polizei mit diesen alten Fotos bei der Festnahme wohl schon durch die Stadt gelaufen ist und niemand hat ihn wirklich erkannt. Und das Foto, was Schräubchen gemacht hat, was ja vor ein paar Tagen war, wo ich vermute, dass in der Pizzeria jetzt nicht unbedingt in Verkleidung seine Pizza, sein Abendessen gegessen hat, ist so ziemlich das Aktuellste, was sie haben. Und falls sich das nun doch irgendwie im Haarschnitt oder vielleicht hat er jetzt plötzlich einen Bart unterscheidet, dann kann man natürlich mit diesem Foto jetzt durch die Hotels gehen und fragen, hat jemand mit diesem Aussehen vor 1, 2, 3 Tagen hier ein Zimmer gemietet? Und weil der Fuchs wohl in dem Moment, wo er aus dem Knast ja nicht ausgebrochen, aber wo er nicht mehr den Hafturlaub abgebrochen hat, ja wahrscheinlich ein Hotelzimmer sich gemietet hat, hat er genauso ausgesehen wie auf dem Bild. Aber du hast schon recht, ob sich das jetzt so unglaublich ändert gegenüber den 2 Jahren, die er in der Zeitung geschrieben hat, die er dann im Knast war, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Vielleicht ist das wieder eine Sache, die im Buch erklärt wird. Schon schade, dass wir das nicht bekommen haben.
Im Hörspiel wird auch noch gesagt, die Diamantenbeute hat der Fuchs im Sarg seines Kumpels Harry versteckt. Dann habe ich mich gefragt, warum er dann noch an der Beerdigung teilnimmt, während er ja vor 2 Jahren geschnappt wurde. Während der Beerdigung wird er wohl kaum schnell nochmal den Sargdeckel lüften und da Diamanten reinschmeißen können. Das heißt, diese Deponierung muss vorher stattgefunden haben. Warum ist er danach nicht abgehauen, sondern zeigt sich so öffentlich nochmal auf der Beerdigung?
Meine Ein-Wort-Antwort: Misstrauen. Ich glaube, der Fuchs hat kurz bevor die eigentliche Beisetzung stattgefunden hat, die Diamanten im Sarg versteckt. Dann hat er sich in der Segnungshalle irgendwo hinter einem Vorhang versteckt und hat den Sarg nicht mehr aus den Augen gelassen und ist am nächsten Tag als Trauergast mit der ganzen Beerdigungszeremonie mitgelaufen, um sicherzustellen, dass der Sarg wirklich unter Erde verschwindet und niemand überhaupt nur die Möglichkeit gehabt hat, die Diamanten wieder rauszuholen. Ich finde es ein bisschen unklar, warum er die da versteckt hat, weil er hat ja wohl nicht damit gerechnet, dass er während der Beerdigung dann verhaftet wurde. War das ein Versteck, was für ein paar Monate gedacht war, zu dem er danach dann wieder hingeht, es ausbuddelt und es dann dem Hehler gibt, es quasi sozusagen auf Eis gelegt hat, wie Franz Labutzka beim Rätsel um die alte Villa bei TKKG, der es ja in ein Geheimfach neben dem Kamin eingemauert hat?
Und dann ist mir noch ein bisschen unklar, warum sich der Fuchs praktisch verrät, denn als Boss von diesen Gräbern auf dem Friedhof schreit er ja auch die ganze Zeit zackig, zackig. Das ist ja eigentlich gar nicht seine Marotte, sondern die von Nisse, die er nur für den Bankraub angenommen hat, um Nisse diese Tat in die Schuhe zu schieben. Warum legt er diese Angewohnheit jetzt auch auf dem Friedhof nicht mehr ab? Oder ist es so ein Method-Actor, der sich so sehr in seine Rolle reinsteigert, dass er da gar nicht mehr rausgeht und jetzt, wo er geht und steht, mit zackig um sich wirft, damit er diese Rolle auch ja nicht wieder vergisst? So viel zu den offenen Fragen. Diese Folge hat mich an mindestens 3 andere Hörspiele erinnert. Das ist zum ersten TKKG X7 antwortet nicht. Da ging es ja auch um einen Fotoapparat, der geklaut wird, weil kompromittierende Bilder auf dem Film sind. Es ging gar nicht um den Fotoapparat, sondern immer nur um den Film. Die zweite TKKG-Folge, an die mich das Ganze erinnert, ist Gangster auf der Gartenparty. Da gibt es auch in der Anfangsszene eine Sonnenbrille, die vergessen wird, die später noch durchaus wichtig werden wird. Und das Motiv, dass man versucht, eine Tat einem anderen in die Schuhe zu schieben, indem man falsche Fährten legt bzw. falsche Indizien hinterlässt, das hat mich erinnert zum Beispiel an Hanni und Nanni auf heißer Spur. Da ist eine Mitschülerin so sauer wegen irgendwas, einer Beleidigung oder so, dass sie in Lindenhof Feuer legt und das einer Mitschülerin in die Schuhe schieben will, indem sie extra auf den Bildern der Überwachungskamera auftaucht und zwar so verkleidet, dass jeder, der dieses Video sieht, meinen muss, dass da tatsächlich dieses Opfer, wie ich es nenne, durchs Bild läuft. Inklusive Perücke und geklauten Klamotten.
Mein Fazit. Es ist ein Kriminalfall und den Anfang finde ich auch gut aufgebaut. Wir kriegen einige falsche Verdächtige und man denkt zu Beginn natürlich, es geht um das ganze Geld, was geklaut worden ist. Die Sache in der Pizzeria mit dem Typ, der nicht fotografiert werden will, fand ich jetzt gar nicht so auffällig. Das war ganz gut so nebenher erzählt, weil es sehr schnell dann um etwas anderes geht. Die Pläne, die die Pizzabande hat, okay, im Jugendzentrum mal nachschauen, gut, kann man machen, ist ein Plan mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber das kennen wir auch von Tarzan, der einfach so durch irgendwelche Viertel fährt, um vielleicht irgendwo einen Verbrecher zu sehen. Das machen Kinder, das finde ich völlig in Ordnung. Den Plan mit Nico habe ich auch nicht ganz verstanden, aber vielleicht erklärt sich das aus dem Buch. Was mir an dem Hörspiel nicht so gut gefallen hat, war, dass es zum Schluss immer verworrener und für mich auch immer konfuser wurde. Szenentrennungen gibt es sowieso nicht wirklich richtige mit sauberer Musik, so wie ich es eigentlich kenne, gewohnt und wahrscheinlich damit aufgewachsen bin. Aber zum Schluss wurden die Szenen, die wir hatten, auch noch sehr kurz, gefühlt weniger als eine Minute. Und es gab einen sehr häufigen Ortswechsel. Gerade als die beiden Kinder aus der Gruft befreit wurden, da waren wir bei dem Banküberfall, da waren wir auf der Polizeidienststelle, dann waren wir bei der Gruft, dann waren wir bei Nico, das hüpft die ganze Zeit hin und her. Mich hat es ein bisschen verwirrt, ich hätte es besser gefunden, wenn man das irgendwie etwas zusammengestrichen hätte und zuerst mal einen Ort abgearbeitet hätte. Ich kann mir vorstellen, dass das gemacht wurde und dass das vielleicht auch im Buch so ist, dass es da auch häufiger Wechsel gibt, dass es eben gemacht wurde, um klarzumachen, es wird jetzt actionreicher, der Kulminationspunkt kommt, die ganze Geschichte strebt der Auflösung entgegen. Okay, kann man machen. Mich hat's ein bisschen erinnert an das, was in manchen Fernsehserien gemacht wird. Diese Wackelkamera, wo wenn einer wegrennt, das Bild verwackelt und ich immer denke, was soll das jetzt? Das ist wohl auch eine Methode, um Action vorzutäuschen. Hat aber so ein bisschen vergessen, dass wenn ich renne, mein Gehirn gegenrechnet. Ich sehe nie so ein wackelndes Bild. Mich stört das einfach nur. Und ich fand das hier auch ein bisschen zu sehr auf Action gemacht. Deshalb habe ich stellenweise auch den Faden verloren, musste das mehrfach hören und habe es auch jetzt in der Nacherzählung ein bisschen anders rübergebracht, als es wirklich effektiv passiert ist, weil ich mir diese ganzen kleinen Informationssnippets gar nicht merken konnte, wer was wann wo gewusst hat. Insgesamt ist es aber eine Folge, ich habe sie bestimmt 5, 6 Mal gehört, die kann man sich anhören. Es ist die Folge, die ich als am kriminalfälligsten bezeichnen würde. Was die Serie insgesamt angeht, muss ich sagen, ich finde sie persönlich ein bisschen kindisch. Auch was die Themenauswahl angeht, es ist stellenweise repetitiv. Gefühlt die Hälfte der Folgen geht um Umwelt. Klar, ist ein wichtiges Thema, war es damals, ist es heute. Aber man kann Themen auch totreden. Ich bin hier, muss ich zugeben, nicht ganz objektiv, da ich in der letzten Zeit einige 3-Ausrufezeichen-Folgen gehört habe, die ja auch scheinbar im Moment nur noch dieses Thema, zumindest in Teilen, kennen. Und meine Genervtheit, sage ich jetzt mal, hat sich so ein ganz kleines bisschen auf die Pizzabande übertragen. Das kann ich natürlich der Serie nicht vorwerfen, aber es ist schon auffällig. Es gibt eine Folge, wo auch explizit davon geredet wird, dass hier ein Informationsstand der Partei der Grünen ist, die sich für die Umwelt einsetzt. Klar, Mitte der 80er war die Partei neu, kann man mal machen. Natürlich spielt das keinerlei Rolle, denn ich bin ja nicht Zielgruppe. Wenn ich jetzt ein bisschen an mein früheres Ich denke und überlege, hätte ich die Serie damals gehört, muss ich schon sagen, ja, hätte ich. Die Bücher habe ich ja gelesen, alle Bücher, die wir in der Bücherei hatten, es waren jetzt nicht so viele, vielleicht ein Dutzend, die habe ich gelesen. Und ich bin mir sicher, ich hätte auch die Hörspiele gehört. Hat so ein bisschen Fünf-Freunde-Vibes, hat ein bisschen TKKG-Vibes. Also das ist etwas, was mich als 12-, 13-, 14-jähriges Kind mit Sicherheit interessiert hätte. Und ich finde, das kann man auch heute der Jugend noch gut geben in dem Alter.
Mein Fazit. Im Grunde schließe ich mich dir an. Ich halte es auch eher für eine Abenteuer- als für eine Krimiserie. Wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, hat sich Schneiderton hier eher die Kriminalfälle rausgepickt. Bei Europa ist es noch ein bisschen auffälliger, dass eigentlich nicht wirklich ein Verbrechen aufgeklärt wird, sondern eher Abenteuer erlebt werden. Ich finde es jetzt auch als Erwachsene, die das zum ersten Mal gehört hat, schwer zu beurteilen. Aber ich denke schon, dass ich als Kind die Serie, wenn ich sie denn in die Finger gekriegt hätte, auch gehört und gemocht hätte. Auch ich fand die Erzählweise hier vor allem am Schluss ein bisschen konfus und durcheinander. Es geht alles sehr schnell, es wechselt sehr stark hin und her. Vielleicht hätte man auf dem Weg Richtung Ende das ein oder andere zwischendurch schon mal auflösen können, dass nicht am Ende so ein riesen Entwirrterknoten, der dann alle 3 Fälle, die da irgendwie zusammengebunden werden, auf einmal auflöst, dass man das so vorgesetzt bekommt. Die gesamte Thematik der Serie, hast du ja schon gesagt, geht viel in Richtung Umweltschutz und auf der anderen Seite aber auch in die soziale Ecke, finde ich. Die Pizzabande hat oft mit neuen Mitschülern zu tun, die Ausländer sind, irgendwie gemobbt oder ausgegrenzt werden und die Pizzabande streckt ihnen dann eine freundliche, einladende Hand entgegen. Das ist auch hier so. Nico wird vorgestellt, er ist neu in die Klasse gekommen. Die Familie kommt aus Jugoslawien. Die Mutter ist gerade schwanger und der Vater will endlich einen neuen Job kriegen und hat jetzt ein Vorstellungsgespräch als LKW-Fahrer. Das sind alles Informationen, die mir für diesen Fall überhaupt nichts bringen. Deshalb habe ich die bisher auch nicht erzählt. Das ist mir jetzt dann doch wieder zu viel Hintergrund für eine Nebenfigur. Möglicherweise spielt das im Sinne von, das ist einfach die DNA der Pizzabande, im Buch eine größere Rolle. Ich habe beide Serien, sowohl von Europa als auch von Schneiderton, mir jetzt mal angehört. Kann man sich alles auf jeden Fall noch gut anhören. Wird nicht meine neue Lieblingsserie. Ich glaube, dafür fehlt einfach der Kindheitsbonus und Nostalgiefaktor. Bei Schneiderton kommt eben noch dazu, dass das offenbar ein anderes Sprecheruniversum ist. Die ganzen Sprecher, die hier auftauchen, sagen mir weder vom Namen was, noch habe ich irgendeine Stimme im Ohr, dass ich die schon mal anderswo gehört habe. Das ist bei Europa anders. Da tauchen halt einige Namen auf, die man auch sonst schon mal gehört hat. Für die Zielgruppe ist es mit Sicherheit auch heute noch eine hörenswerte Serie. Ich kann ihr jetzt nur einen neutralen Daumen geben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.